Ja, Herr, lass mich ein Wohlklang sein vor dir jetzt, wenn ich die Predigt halte, wenn ich Wegweisendes sagen möchte, das hoffentlich von dir herkommt. Du siehst auch die Wärme heute, die Hitze und wie das unseren Körper auch zu schaffen macht. Und wir sind ja aus Fleisch und Blut auch, wir sind Staub. Und da möchte ich dich einfach bitten, dass du uns trotz allem einfach offene Ohren schenkst für dein Reden, dass dein Wort bei uns ankommt, Platz nimmt in unserem Herzen, uns verändert und es hell wird in unserem Leben, da wo es vorher dunkel oder dämmerig war. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Freude am Menschen, das ist das Thema, das ich mir heute vorgenommen habe. Und wir haben ja schon in der Lesung vorhin einen Abschnitt aus dem Philipperbrief gehört, aus dem Neuen Testament. Viele von uns haben in der vergangenen Woche angefangen, diesen Philipperbrief zu lesen. Also das sage ich mal so allen Gästen, dass wir eine Bibellesebewegung sind. Viele lesen Bibel, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei sich zu Hause. Wir kriegen es schier nicht hin, morgens aus dem Haus zu gehen, ohne vorher einmal in die Bibel geschaut zu haben. Einige nehmen sich viel Zeit dafür auch und lesen die Bibel betend. Wir können es nicht lassen, weil wir immer wieder feststellen, dass wenn wir die Bibel aufmachen, dass wir nicht einfach nur ein Buch lesen, sondern dass der lebendige Gott selber zu uns spricht und uns Wesentliches zu sagen hat, uns Orientierung mit auf dem Weg gibt und uns seine Nähe versichert. Der Philipperbrief, ein ganz besonderer Brief. Der Philipperbrief, ein positiver Brief, wenn man einmal Statistik betreiben möchte. In diesem kurzen Brief, 4 Kapitel nur, kommt das Wort Freude 17 Mal vor. 17 Mal. Das ist sehr, sehr viel. Und wenn man dann noch ein anderes Wort nimmt, das Wort Gnade, das ist in der griechischen Ursprache, in der ja dieser Brief geschrieben wurde, einmal vor 2000 Jahren, klingt fast wie Freude und hängt mit Freude zusammen. Charis heißt Gnade und Chara, Freude, das sind fast Zwillingsgeschwister. Und wenn man das noch dazu zählt, also dann schäumt dieser Brief praktisch über vor Freude. Und was brauchen wir mehr als Freude? Man könnte diesem Brief eine Überschrift geben und man könnte einen Satz herausnehmen aus diesem Brief. Im letzten Kapitel, Vers 4, steht: Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Diese Freude haben wir ja auch gerade zum Ausdruck gebracht in den Liedern. Die Freude am Herrn, die Freude über seine Vergebung, dass er sagt, ist gut, du komm zu mir. Ich weiß, es ist manches in deinem Leben, was nicht in Ordnung ist, was nicht gut gewesen ist. Bei mir ist Vergebung. Und ich habe Friede und ich habe Ruhe auch für dich, wenn du dich Sorgen machst. Bei dir, bei mir darfst du zu Hause sein. Im ersten Kapitel von diesem Brief schreibt Paulus, das ist übrigens der Verfasser, ein Apostel, einer der ganz wesentlichen und wichtigen Gestalten im ersten Jahrhundert, in der Entstehung der Urgemeinde. Im ersten Kapitel schreibt Paulus über Menschen, bevor er noch so richtig zum Inhalt kommt. Menschen. Als Gott den Menschen machte, das steht nun nicht im Philipperbrief, aber das entnehme ich der Schöpfungsgeschichte. Als Gott den Menschen machte, war der, obwohl sonst alles da war, nicht richtig froh. Er hatte alles, er hatte einen gesunden Körper, er hatte eine schöne Umgebung, Tiere waren da, aber irgendetwas fehlte. Was konnte ihm noch froh machen? Was fehlte ihm noch? Das Ende vom Lied war, ja, es fehlte ihm der Mitmensch. Und Gott schuf die Frau als Gegenüber des Mannes. Ein Kanarienvogel oder ein Hund oder ein Zierfisch ist kein Ersatz für den Menschen, den Mitmenschen. Wir brauchen einander. Gemeinschaft wurde möglich. Und Gemeinschaft haben wir ja auch hier gelebt, schon im Gottesdienst, wenn die Sarah erzählt hat von ihrer Heilung, wenn der Rainer erzählt hat von seiner Befreiung vom Alkohol. Davon leben wir, das brauchen wir sehr, sehr intensiv. Und das ist die Bestimmung von uns Menschen, freudig an Gott, Bete ihn an und freu dich an deinem Mitmenschen, von Gott geschenkt an dich. Er ist Gottes Idee für dich. Hab Gemeinschaft. Richard durfte sich freuen über einen neuen Freund aus einer anderen Kirche. Und ich bin schon gespannt, was die beiden miteinander erleben werden. Das wird sicher eine ganz tolle Sache. Die Rückfrage, die gestattet sein muss, ist, freuen wir uns an unseren Mitmenschen? Also wenn wir an unsere Mitmenschen denken, die Nächsten, was kommt da zuerst in unseren Sinn? Wow, Gott, danke. Danke, dass du ihn gemacht hast. Danke, dass du ihn mir an die Seite gestellt hast. Immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich. Oder? Zieht es uns hin zu ihm? Es gibt auch andere Stimmen. Der römische Philosoph Plautus hat geschrieben, Homo homini lupus est. Das heißt, der Mensch ist im Menschen ein Wolf. Das haben andere aufgegriffen. Eigentlich hat der Plautus das gar nicht so schlimm gemeint. Das ist nur der erste Teil von einem Satz. Er hat geschrieben, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, bis er ihn kennengelernt hat. Das klingt dann schon ganz anders. Aber wie viele würden sagen, ja, eigentlich ist das das, womit ich lebe. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ich habe es oft so erlebt. Wir haben es verallgemeinert. Statt dass wir uns über Menschen freuen, ist er vor allem ein Problem, vor allem ein Defizitwesen. Da sind doch Sachen, die sind nicht in Ordnung und die müssen erstmal in Ordnung gebracht werden. Und eigentlich, ja, ist das so dominierend, dass ich gar nicht mehr richtig so Freude am Mitmenschen habe. Wenn das so ist, dann darf sich etwas verändern bei dir. Dann darf sich heute etwas verändern bei dir. Du darfst neu das Geschenk des Mitmenschen entdecken in deinem Leben. Wenn Beziehungen schlimm sind, dann taugt das schönste Leben nichts. Es ist schwierig. Beziehungsprobleme rauben die ganze Lebensfreude. Wenn alles stimmt, aber Beziehungen stimmen nicht, dann ist es Mist. Wie kann man Freude am Menschen haben? Sind wir froh über die Menschen in unserem Leben, die Arbeitskollegen, den Ehepartner, die Familie, die Kinder, die Eltern? Gucken wir in die Bibel, da finden wir im Alten Testament einen, der hat etwas ganz Weltbewegendes gesagt, ganz neue Entdeckung, ganz groß. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Platt, oder? Aber vielleicht muss es uns erst wieder neu gesagt werden. Genieß das Leben mit der Frau, die du liebst. Genieß das Leben mit dem Mann, den du liebst. Es ist angebracht, das Leben zu genießen. Mit dem Menschen, den du liebst. Leider leben viele Ehen mehr vom Aushalten als vom Genießen. Ich lese uns den ersten Teil vom Philipperbrief. Die ersten beiden Verse spare ich mal aus, aber wir steigen gleich ein in Vers 3 des ersten Kapitels. Immer, so schreibt Paulus, bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Daran ändert sich nichts, auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidigen und bezeugen muss. Ihr alle habt Anteil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Gott allein weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Ich bete darum, müssten wir eigentlich weitergehen, ja? Ich bete darum, Vers 9, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Weisheit und Einsicht erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt um am Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. So die ersten Worte des Apostels Paulus, als er diesen Brief an seine Freundin Philippi schreibt. Kleine Nebenbemerkung dazu, wir haben ja verstanden, dass er diesen Brief aus dem Gefängnis heraus geschrieben hat, aber er saß nicht im Gefängnis, weil er irgendetwas ganz Schlimmes verbrochen hat, sondern er saß wegen seines Glaubens im Gefängnis. Ich denke, das ist auch aus den Zeilen eigentlich deutlich geworden. Die Frage war, wie kommen wir zu einem besseren, einem mehr Gott angemessenen Verhältnis zu unseren Mitmenschen, weil Gott hat uns den Mitmenschen als ein Geschenk verehrt, sag ich mal. Erstens, seid dankbar für die guten Seiten. Ich glaube, das wird ganz, ganz deutlich in diesen ersten Versen in dem Philipperbrief. Seid dankbar für die guten Seiten. Und ich beziehe mich da ganz klar auf Vers 3. Immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an euch denke. Das war seine Devise, die guten Seiten der Menschen in den Vordergrund zu stellen. In allen seinen Briefen, die er so geschrieben hat, erfahren wir, dass das immer, ja, dass das Positive so ganz im Vordergrund steht. Eine einzige Ausnahme gibt es, der Galaterbrief, aber da ging es einfach darum, dass diese Gemeinde drauf und dran war, den Glauben zu verlieren und dass da ein ganz drastischer Brief notwendig war. Ansonsten wird hier ganz besonders deutlich im Philipperbrief, er sieht wirklich, was gut ist an dieser Gemeinde, an diesen Menschen. Es gibt die guten Erfahrungen, die guten gemeinsamen Erlebnisse. Woran denken wir, wenn wir an Menschen in unserem Umfeld denken? Zweierlei Erfahrungen stehen zur Auswahl. Gute Erfahrung und schlechte Erfahrung. Wie zwei Töpfe. Und die Frage ist, in welchen Topf greife ich? Greife ich in den guten Topf oder in den schlechten Topf? Ich habe die Wahl. Paulus hat es in Philippi, in dieser Stadt allein schon, nicht einfach gehabt. Man kann davon lesen, auch in der Bibel, in der Apostelgeschichte im Kapitel 16. Wer das einmal zu Hause tun möchte, seine ersten Erlebnisse mit dieser Stadt waren nicht gut. Und das ist wild untertrieben, wenn ich das sage. Er erlebte eine vollkommen illegale Verhaftung. Er erlebte Folter. Er erlebte Demütigung. Und während seines Gefängnisaufenthalts gab es obendrein noch ein ganz schlimmes Erdbeben. Am Ende wurde er aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Kein schönes Erlebnis. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand anders sagen würde, nach diesen Erfahrungen, Philippi, oh, vergiss es. Also an die Stadt darf mich keiner erinnern. Eine Null-Sterne-Stadt in meiner Ansicht. Trotzdem schreibt Paulus, wenn ich an euch denke, da erinnere ich mich an das Gute, da freue ich mich. Er hatte mit ihnen Gemeinschaft. Gemeinschaft am Evangelium. Sicher sind die Philipper lange noch nicht perfekt. Es scheint in dieser Gemeinde Trägheit und eine leicht depressive Stimmung zu geben. Es gibt auch Streit an einigen Stellen in der Gemeinde. Das hätte er ja auch in den Vordergrund stellen können, das tut er aber nicht. Nein, bewusst erinnert er sich an das Gute. Vielleicht haben wir Schlimmes erlebt mit Menschen, wirklich schlimme Dinge. Und natürlich können wir uns daran erinnern. Es ist ein bisschen so wie mit einem Mückenstich. Es ist warm und nachts brauche ich keine Decke, wenn es so warm ist. Es geht sicher vielen von euch auch so. Und morgens kann das dann sein, dass mein Körper topfit ist, Kreislauf in Ordnung, Nervensystem in Ordnung, Haltesystem, Skelett, alles Knochen, alles in Ordnung, topfit. Aber in der Nacht hat eine kleine Mücke ihren Weg gefunden zu meinem Knöchel. Und die hat da gestochen. Und jetzt juckt's mich am Knöchel. Und wenn man mich fragt, wie geht's dir, dann denke ich nicht an all das, was an mir gesund und fit ist, sondern ich denke an diesen Mückenstich. Kann das sein, dass es uns mit Menschen auch oft so geht? Sicher sind die Philipper nicht perfekt, aber egal, er denkt an die guten Seiten. Also Weisheit Nummer 1, ich habe mal, orientiere mich da an einem Buch von einem Franzosen, der war auf der Suche nach dem Glück und der hat so ein kleines Heft geführt, wo er alle seine Weisheiten aufgeschrieben hat in Bezug auf Glück. Und die hat er nummeriert, die Weisheiten, jetzt habe ich auch mal Weisheiten nummeriert. Denk immer an das Beste und vergiss die Reste. Eine Ehefrau sagt, ja, er ist ja ganz im Grunde ganz okay, aber... Gefährlicher Satz. Weil, klar sagt sie das Gute, aber, das Aber zeigt an, jetzt kommt das Wesentliche. Jetzt kommt das Wesentliche, das alles andere vergessen lässt. Das Negative, das ist das Wesentliche. Aber sei doch dankbar für das, was du hast. Sag doch, ja, mein Mann hat seine Probleme da und da, aber, treu ist er. Auch schon was. Es gab mal ein Buch, das hieß Der ideale Gatte. In den 50er Jahren gab es den und klingt so ein bisschen wie Ratgeber. Es war ein ironisches Buch. Es kann auch nur ironisch sein, weil der ideale Gatte existiert nämlich nicht. Den gibt es nur im Himmel. Sei dankbar für die guten Seiten. Paulus war dankbar für die Treue der Philipper. Ja, er schreibt, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Das ist doch mal was Gutes. Klar gibt es auch andere Themen, aber das ist richtig was Gutes. Ist dir schon mal jemand treu gewesen? Ist dir nicht in den Rücken gefallen? Das ist doch schon mal was. Ist doch toll. Das verdient Anerkennung. Wer Freude an Menschen haben will, der muss sich auf seine Stärken besinnen und nicht auf seine Schwächen. Und das Zweite ist positiv beten. Ja, wir haben darüber schon in der Bibelstunde gesprochen, am Mittwoch. Aber da waren so wenig da, dass ich dachte, ist ja eigentlich schade, weil dann entgeht dem ganzen Rest all diese wertvollen Sachen aus dem Philipperbrief. Und kann ja sein, wenn wir den zu Hause lesen, dass wir bestimmte Dinge glatt überlesen. Das dürfen wir aber nicht. Positiv beten. Vers 4 schreibt Paulus, und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Er betet richtig gern für die Philipper. Macht ihm gar keine Mühe, wenn er unterwegs ist oder wenn er im Gefängnis sitzt. Hoi, ja, die Ketten drücken, aber au, er denkt an die Philipper. Da freut er sich wieder und vergisst die Ketten und fängt an zu beten. Und das mit Freude. Was würdet ihr sagen, wenn es da jemanden gibt, der so für euch betet? Wäre das nicht ganz schön ermutigend? Weisheit Nummer 2, der schnellste Weg, aus einer schlechten Beziehung eine gute Beziehung zu machen, ist mit Fürdank anzufangen. Fürbitte kennen wir, ne? Dass wir für einen anderen bitten, aber er dankt zunächst einmal für seine Freunde in Philippi. Es verändert meine Einstellung, erstens. Und zweitens verändert es auch meinen Nächsten, weil ich für ihn bete. Positives Beten bringt noch mehr als positives Denken. Denn beim Denken bleibe ich bei mir allein, aber beim positiven Beten komme ich zu Gott mit meinen Gedanken. Paulus schreibt sehr genau, wofür er betet. Das kann uns helfen, intelligent zu beten. Versen 9 bis 11 schreibt er, ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Weisheit und Einsicht erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um am Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Drei Dinge erbittet Paulus, nachdem er mit dem Dank fertig ist, fängt er an zu bitten. Erst der Dank, dann die Bitte. Oft wissen wir nicht so genau, wofür wir beten sollen. Hier können wir es wissen, weil es in der Bibel steht. Das ist gut, für diese Dinge zu beten, so wie es der Paulus gemacht hat. Erstens, beten, dass andere in der Liebe wachsen. Fangt doch so mal an, füreinander zu beten. Dass andere in der Liebe wachsen. Ist schon was da, sicher. Denn die Liebe Gottes ist ja in unseren Herzen ausgegossen. Es kann noch wachsen. Bete dafür, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, wie eine Flutwelle. Und zweitens beten, dass sie weise Entscheidungen treffen. Unser Leben ist eine Kette von Entscheidungen. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, manchmal so aus dem Bauch heraus. Bete doch füreinander, dass wir weise Entscheidungen treffen, bewusst, im Bewusstsein, denn dass wir zu Gott gehören, dass wir zu Jesus gehören. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, schreibt Paulus. Und drittens beten, dass sie zur Ehre Gottes leben. Das ist ja der Schlusspunkt hier. Das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Wenn wir Freude an Mitmenschen haben wollen, sollten wir erst einmal dankbar sein für das Gute in ihnen. Und zweitens sollten wir positives Fürbitten einüben. Und der dritte Punkt, schließlich Veränderungen abwarten können. Seid ihr noch wach? Könnt ihr noch hören? Ja, gerade noch so. Okay, ich frage lieber mal dazwischen, nicht? Sonst stehe ich ja umsonst hier. Ja, Veränderungen abwarten können. Paulus betet nicht so von den Defiziten her, sondern er betet sehr stark von der Zukunft her, die er erwartet. Er konnte das Potenzial an Gnade sehen, das Gott für diese Leute bereithält. Er konnte ihr Potenzial sehen. Und so betet er, was da noch drin ist. Und er konnte dabei sehr geduldig auch sein, weil er wusste, er erreicht sein Ziel schon mit diesen Leuten. Vers 6. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Eins ist klar, was Gott anfängt, das bringt er auch zu Ende. Das macht er. Was anfing mit einer Bekehrung, das führt er zu Ende mit zunehmender Reife und mit Frucht. Alles zu seiner Ehre. Menschen fangen viel an und bringen es nicht zu Ende. Es gibt unvollendete Symphonien, es gibt Bauruinen, es gibt Buchfragmente, aber Gott bringt seine Dinge zu Ende. Menschen bringen vieles nicht zu Ende. Wenn Jesus anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann wird er das zum Ziel führen. Und so betet Paulus. Es kann gut sein, dass wir in unserem Leben manche Ehrenrunden drehen, auch einmal falsche Entscheidungen treffen dabei. Und trotzdem bringt er es zu Ende. Ihr werdet es schaffen. Und was wir hier nicht schaffen, das kommt später. Wenn wir eines Tages in den Himmel kommen, werden wir wie Jesus werden, weil wir werden ihn erkennen, wie er ist. Und dieses Jesus-Sehen, das wird uns gestalten, wird uns eine neue Gestalt geben. Das ist der Zielpunkt. Also Weisheit Nummer 3. Es gibt keinen Menschen, mit dem Gott schon zu Ende wäre. Weil das so ist, müssen wir geduldig sein. Wir müssen einander Raum geben und Zeit geben für Veränderungen. Bezogen auf die Ehe, wer froh werden will, muss mit seinem Ehepartner jetzt froh werden, wo er noch wächst und sich verändert, vielleicht langsamer, als wir es uns wünschen würden. Dasselbe gilt für Eltern im Umgang mit Kindern, gerade auch mit pubertierenden Kindern. Und ich möchte es auch den Kindern sagen, es gilt auch für euren Umgang mit euren Eltern. Die verändern sich. Glaubt mir, in 5 Jahren sind die viel, viel besser davor als jetzt. Es gibt keine Musterkinder und es gibt keine Mustereltern. Eltern haben immer etwas Peinliches, das scheint zu ihnen zu gehören. Das ist normal. Aber glaubt mir, sie haben auch ihre guten Seiten. Und die werden immer mehr. Paulus hat sich an den Philippern gefreut. Sicher hatten die auch ihre Schwächen, aber er hat sich auf die guten Seiten konzentriert, so wie wir es gerade eben gehört haben. Die Improni hat es richtig gemacht, sie hat sich auf die gute Seite ihres Mannes konzentriert. Wir haben es gerade eben gehört, toll. Wer sich über sich selber ärgert, wer eine schlechte Einstellung zu anderen hat, der soll anfangen, für sie zu beten, positiv zu beten, Fürdank einüben. Für Paulus gab es keine hoffnungslosen Fälle. Eure Kinder, eure Partner, ihr selber seid keine hoffnungslosen Fälle. Und wenn wir sagen, wir glauben, dann klingt da auch ganz stark mit, wir haben eine Erwartung. Wir haben eine Erwartung, es ist was drin, es wird sich etwas verändern, weil Gott lebt und weil er treu ist und weil das stimmt, was er gesagt hat und sich dazu stellt. Was wir erwarten, ist ganz wichtig. Unsere Erwartungen gestalten uns. Positive Erwartungen verändern unsere Einstellung zueinander auch. Positiv, dass wir uns am Ende aneinander freuen werden, so wie Gott das für uns auch bereithält und uns beabsichtigt hat. Amen.